Kleeradio Wissen. Update.
Im Lebens. Es ist die harte Realität, 298 Tote. Ihre Leben bleiben unerfüllt, ihre Stimmen werden nicht mehr gehört. Ihre Freundschaften, ihre Liebe wurde weggenommen.
Es ist von ihr weggenommen.
Das hat der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte heute bei einer nationalen Trauerfeier gesagt. Der Schock über den Absturz von Flug MH17 in der Ostukraine, der sitzt weiter tief. Fast 4 Monate ist das Unglück inzwischen her, aber noch immer sind viele Fragen unbeantwortet. Die meisten der fast 300 Toten kamen aus den Niederlanden. Im ganzen Land ist heute an die Opfer erinnert worden. Das ist unser Top-Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Hallo.
Update.
Fleur van der Meer, 10 Jahre.
Pieter Huibers, 26 Jahre. Hanna Sophia Meulemann.
Opfer um Opfer um Opfer. Bei der zentralen Gedenkfeier in Amsterdam haben Angehörige die Namen aller 298 Toten vorgelesen. Für jedes Opfer brannte eine Kerze. Sie wollten am 17. Juli von Amsterdam nach Kuala Lumpur reisen, aber dann stürzte ihr Flieger über der Ostukraine ab. Allem Anschein nach wurde er abgeschossen. Dieser Mann hier hat seinen Sohn, seine Schwiegertochter und seinen Enkel bei dem Unglück verloren. Er hat bei der Gedenkfeier versucht, den Gefühlen der Angehörigen Ausdruck zu verleihen.
Es fühlt sich an, als wenn wir alle zusammen in einem Zug sitzen würden, der ungebremst durch die Landschaft rast und nirgendwo hält. Diverse Bilder rasen an uns vorbei, Bilder, die deutlich machen, dass wir Teil eines Horrorszenarios sind.
Die genauen Hintergründe des Unglücks, die sind weiter unklar. Das macht es für die Angehörigen noch schwerer, wie dieser Mann hier sagt.
In den letzten 1,5 Monaten ist es etwas ruhiger geworden. Ich habe eine Therapie begonnen, gehe wieder zur Arbeit. Aber ich kann mich kaum konzentrieren. Du denkst eigentlich alle 2 Sekunden an dein Kind.
Etwa 1600 Angehörige waren zu der Gedenkfeier nach Amsterdam gekommen, genauso wie das niederländische Königspaar, die Botschafter mehrerer Herkunftsländer der Toten und Vertreter der niederländischen Regierung. An allen offiziellen Gebäuden hingen die Fahnen auf Halbmast. Wegen der Kämpfe in der Ostukraine ist die Untersuchung der Absturzursache nur langsam angelaufen und vorangekommen. Noch letzte Woche sind nach Angaben von Ministerpräsident Rutte Leichenteile von der Absturzstelle geborgen und dann am Wochenende in die Niederlande geflogen worden. Fast 4 Monate nach dem Unglück.
Was wel gelukt ist.
Es ist uns gelungen, zumindest mit einer kleinen Gruppe nach sterblichen Überresten der Opfer zu suchen. Und dabei wurde auch viel gefunden. Am Samstag sind die Särge in Eindhoven angekommen. Wir nutzen jede Chance, so klein sie auch ist, um unsere Arbeit zu machen.
Wer für den mutmaßlichen Abschuss des Flugzeuges verantwortlich ist, das ist immer noch nicht geklärt. Pro-russische Separatisten und Regierungstruppen in der Ukraine machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Aufschluss könnten die Wrackteile der Maschine geben, die liegen aber noch immer in der Ostukraine. Der niederländische Chef des Sicherheitsrates hat angekündigt, dass die Wrackteile jetzt nach Holland gebracht und da zusammengesetzt werden sollen, um den Zustand der Boeing zu rekonstruieren. Das könnte aber Monate dauern.
Wir gehen Unterteile bringen nach einer anderen Plek.
Wir werden die Wrackteile erst in der Ukraine an einen sicheren Ort bringen und die Fundstücke da untersuchen, um sie dann in die Niederlande zu fliegen.
Eigentlich sollte schon heute damit begonnen werden, die Wrackteile zu bergen. Das wurde kurzfristig aber wieder abgesagt wegen neuer Kämpfe in der Ostukraine. Dieser Angehörige hat im ZDF gesagt, dass er hofft, dass die Hintergründe des Absturzes noch aufgeklärt werden.
Die Wahrheit wird uns nicht unsere Familien zurückbringen.
Aber
sie ist wichtig. Ich glaube noch immer an Gerechtigkeit.
Ich glaube noch steeds in Gerechtigkeit.
Was sonst noch wichtig war?
An einer Schule im Nordosten Nigerias ist eine Bombe explodiert. Nach Angaben der örtlichen Polizei sind dabei mindestens 47 Jugendliche getötet worden. Mehr als 70 Menschen sollen verletzt worden sein. Alexander Göbel berichtet.
Es sollte ein ganz normaler Montagmorgen werden, so wie immer. Mehrere hundert Schüler versammeln sich auf dem Hof der weiterführenden Jungenschule in Potiskum im Norden Nigerias. Sie spielen mit den Klassenkameraden, stellen sich auf und begrüßen dann ihren Schuldirektor. Unter den Schülern ein Selbstmordattentäter, getarnt mit einer Schuluniform. Genau um 7.50 Uhr Ortszeit, mitten in der Versammlung auf dem Schulhof, sprengt er sich in die Luft. Augenzeugen berichten, der Hof der Schule sei voller Blut, das Schulgebäude sei weitgehend zerstört. Noch hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt. Allerdings liegt Potiskum, die Hauptstadt des Bundesstaates Yobe, mitten in dem Gebiet, das die Terrorgruppe Boko Haram als ihre Hochburg betrachtet.
Der deutsche Auslandsgeheimdienst will offenbar massiv in die Internetüberwachung investieren. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung plant der Bundesnachrichtendienst, Technik anzuschaffen, um geschützte Verbindungen im Netz ausspähen zu können. Für dieses und andere Projekte wirbt der BND demnach im Moment im Bundestag um 300 Millionen Euro. Mit der neuen Technik will der deutsche Auslandsgeheimdienst die Möglichkeit haben, auf Daten zuzugreifen, die zum Beispiel durch die Verschlüsselungstechniken SSL und HTTPS geschützt sind. Die gelten als besonders sicher und werden unter anderem beim Shoppen im Netz genutzt, beim Online-Banking und auch von E-Mail-Diensten.
Es ist großartig, weil man plötzlich Sachen bewegen kann, die 200 Kilogramm wiegen und man kann sie mit einem kleinen Finger hin und her schieben.
Ja, damit ist jetzt erstmal wieder Schluss für den deutschen Raumfahrer Alexander Gerst. Er ist nach fast einem halben Jahr im All wieder zurück auf der Erde. Heute Morgen ist er mit einer Sojus-Kapsel in Kasachstan in Zentralasien gelandet. Gerst war seit Ende Mai auf der Internationalen Raumstation und hat dort geforscht, rund 400 Kilometer über der Erde. Er war der 11. Deutsche im Weltall. Morgen gibt Gerst in Köln eine Pressekonferenz und wird von seinen Erlebnissen dann erzählen. Gerst freut sich jetzt vor allem auf seine Freundin, auf Joggen im Wald und eine Pizza. Und auch seinen Nachmittags-Cappuccino muss er jetzt nicht mehr wie auf der ISS aus einem Beutel trinken.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz ist die Rückkehr von Alexander Gerst ein Thema. Herzlich willkommen zurück auf der Erde, schreibt User Mujo auf tagesschau.de und wünscht sich, könnten wir doch in allen Lebensbereichen so zusammenarbeiten wie momentan in der Raumfahrt. Die Welt wäre ein Stück friedlicher. Und Rasta findet, ich bin übrigens der Meinung, dass jeder Staatsmann oder Präsident dieser Erde einmal eine gewisse Zeit auf der ISS verbringen sollte. Das hilft für einen Perspektivwechsel, den einige Politiker dringend nötig hätten. So würden sie erkennen, wie zerbrechlich unser blauer Planet ist. Katrin Heinel schreibt, danke, dass du uns mit auf deine unglaubliche Reise genommen und uns den großen Wert unserer Welt gezeigt hast. Und User Michel Machtlos postet, ich wünschte mir, jeder Mensch hätte einmal im Leben die Möglichkeit, sich unseren Planeten aus dem Orbit anzusehen. Ein Blick auf das große Ganze, majestätisch und doch auch so verwundbar unter seiner dünnen Haut, lässt wohl kaum eine Seele unberührt.
Was noch wichtig wird.
Ohne ihn wäre der Fall der Mauer und die deutsche Wiedervereinigung nicht möglich gewesen. Michail Gorbatschow, 1989 sowjetischer Staats- und Regierungschef. Am Wochenende war der Friedensnobelpreisträger bei den Feiern zum 25. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin dabei. Heute Abend trifft er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt. Gesehen haben sich die beiden bei den Feiern am Wochenende zwar schon, jetzt dürfte aber mehr Zeit für ein intensiveres Gespräch sein. Und dabei wird sich Merkel wohl auch Kritik anhören dürfen. Gorbatschow ist sehr unzufrieden mit der Russlandpolitik des Westens und hat vor einem neuen Kalten Krieg gewarnt. Vor rund 7 Monaten ist in Südkorea die Fähre Sewol gesunken. Mehr als 300 Menschen kamen ums Leben, darunter viele Schüler. Sie waren auf dem Weg zu einem Klassenausflug. Morgen wird eine wichtige Gerichtsentscheidung in dem Fall erwartet. Im Prozess gegen den Kapitän der gesunkenen Fähre soll das Urteil fallen. Dem 69-Jährigen wird vorsätzliche Tötung vorgeworfen. Er wird beschuldigt, die Passagiere im Stich gelassen zu haben. Der Kapitän soll als einer der ersten das sinkende Schiff verlassen haben. Die Staatsanwaltschaft in Südkorea hat die Todesstrafe für den Kapitän gefordert.
Deutschland ist zurück!
Die Mannschaft lebt.
Es wird unvergesslich bleiben.
Da ist man doch mal wieder direkt drin im Fußball-WM-Märchen des Sommers. In etwa 1,5 Stunden feiert der Film Die Mannschaft in Berlin Premiere. Ein Kamerateam des DFBs hat die WM-Helden das ganze Turnier über in Brasilien begleitet. 90 Minuten WM-Rückblick, da gibt's Per Mertesacker beim Tanzen, die Spieler beim Frühstück, in der Kabine und auch ihn hier, Thomas Müller, im Dirndl.
Es sind ganz witzige Einblicke auch dabei für die Fans, die uns auch mal vielleicht ein bisschen hinter den Kulissen sehen. Ich hoffe, ja, es wird nicht alles preisgegeben, aber ja, lassen wir uns überraschen.
Der offizielle Kinostart ist dann am Donnerstag. Schon heute Mittag haben die Fußball-Weltmeister die höchste staatliche Auszeichnung für sportliche Leistungen bekommen. Bundespräsident Joachim Gauck hat ihnen das silberne Lorbeerblatt verliehen.
Und sonst in der Welt?
Chinesische Touristen und Geschäftsleute sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Davon wollen jetzt auch die USA profitieren. Sie haben die Visa-Regeln für China gelockert, das umgekehrt auch seine Einreisevorschriften für US-Amerikaner ändert. Ein Visum soll jetzt nicht nur 1 Jahr, sondern 10 Jahre gültig sein. Visa für Studenten 5 Jahre. Die neue Regelung gilt ab Mittwoch. Die Zahl der chinesischen Besucher in den USA könnte sich damit vervierfachen. Im Moment liegt sie bei knapp 2 Millionen pro Jahr. Die neue Visavereinbarung wurde heute am Rande des APEC-Gipfels in Peking bekannt gegeben. Die 21 asiatischen Länder und Pazifikanrainer sprechen über die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Sie wickeln fast die Hälfte des Welthandels ab. Die syrischen Kurden haben Frauen die gleichen Rechte wie Männern zugesprochen. Bisher wurden die Rechte der Frauen aus religiösen Gründen oft unterdrückt. Der neue Erlass wird vor allem als Affront gegen die frauenfeindliche Terrormiliz IS gesehen, gegen die die Kurden im Nordosten Syriens kämpfen. Zur gleichen Zeit gilt der Erlass als Versuch, der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass man sich für demokratische Werte einsetzt. Nach dem neuen Erlass sollen Frauen unter anderem das Recht auf dieselben Arbeitsbedingungen und dieselbe Bezahlung haben wie Männer. Frauen sollen mindestens 18 Jahre alt sein, um zu heiraten. Sie dürfen nicht gegen ihren Willen verheiratet werden. Auch Polygamie wird verboten und Gewalt gegen Frauen. Indien hat jetzt ein eigenes Yoga-Ministerium. Das neue Ressort soll die traditionelle Meditations- und Bewegungslehre fördern. Neben Yoga soll sich das Ministerium auch darum kümmern, dass die Heilkunst Ayurveda und Homöopathie weiter verbreitet werden. Chef ist der frühere Umweltminister. Indiens Regierungschef Narendra Modi macht selbst regelmäßig Yoga. Er ist so überzeugt davon, dass er sich sogar schon bei der UNO für einen internationalen Yogatag eingesetzt hat.
Wissensnachrichten.
Auch wenn sie oft pragmatisch wirken mögen, manchmal sind auch Wissenschaftler von den eigenen Ergebnissen überrascht. So war das jetzt gerade in Tübingen im Bereich Orient- und Islamwissenschaft. Da hat man ein Fragment des Koran aus dem Bestand der Uni mit einer naturwissenschaftlichen Methode untersucht und festgestellt, das ist viel älter als gedacht. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Tina, wie alt ist das Fragment denn?
Das Koranfragment stammt aus den Jahren zwischen 649 und 675 nach Christus. Wenn man jetzt bedenkt, dass der Prophet Mohammed 632 gestorben ist, dann heißt das, dass dieses Koranfragment kurz nach seinem Tod entstanden ist. Das heißt, man ist ziemlich nah dran an der Urform des Koran.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass das mit einer naturwissenschaftlichen Methode passiert ist. Welche war das?
So sieht's aus, und zwar mit der Radiokarbon-Methode. Die kennt man vielleicht aus dem Kunstbetrieb. Da nimmt man Proben vom Pergament oder der Leinwand und untersucht die Kohlenstoffe in der Probe. Kohlenstoff in organischen Materialien enthält nämlich einen geringen Anteil an radioaktiven Isotopen, und diese Isotope zerfallen nach einer bestimmten Zeit. Je nachdem, in welchem Zustand die Isotope also sind, kann man ziemlich genau feststellen, wann das Pergament entstanden ist.
Und warum ist es so spannend, wenn man weiß, wann der Koran verschriftlicht wurde?
Also beim Koran ist das ein bisschen anders als bei der Bibel. Mohammed hat die verschiedenen Suren, also die Abschnitte im Koran, über einen Zeitraum von 22 Jahren direkt von Gott ins Herz geschrieben bekommen, so heißt es. Irgendwann wurde begonnen, die Suren zu verschriftlichen, noch während Mohammed lebte. Nach seinem Tod gab es dann eine erste Version des Koran, die aber später durch andere ersetzt wurde, die wiederum verschiedene Lesarten hat. Und da ist es interessant zu wissen, aus welcher dieser Phasen ein solches Fragment genau stammt.
Mhm. Neben sehr altem Papier ging es bei euch heute ja auch um sehr unrhythmische Menschen.
Genauer gesagt um Menschen, die überhaupt kein Rhythmusgefühl haben. Dafür gibt es im Englischen auch einen Namen, Beat Deafness, also quasi Rhythmustaubheit. Das betrifft etwa 4% der Menschen, also nur jeden 25. Und die Wissenschaftler aus Kanada, die haben sich Studienteilnehmer vorgenommen, die davon betroffen sind, und sie mit normalen musikalischen wie unmusikalischen Menschen verglichen, indem sie sie zum Beispiel in einen stillen Raum einen Takt haben klopfen lassen. Schwierig wurde es, wenn Musik gespielt wurde und die Rhythmustauben quasi hören und Bewegungen synchronisieren mussten. Da lagen die unrhythmischen Probanden oft daneben, und ganz schwierig wurde es, als die Versuchsleiter ein Metronom aufstellten und die Probanden mitklopfen ließen. Wenn man jetzt die Geschwindigkeit des Metronoms veränderte, dann konnten die Probanden sich nicht darauf einstellen und den Rhythmus aufnehmen. Die kanadischen Forscher haben festgestellt, dass eben Menschen ohne Rhythmusgefühl nicht prinzipiell unrhythmisch sind, sondern dass ihnen die Fähigkeit fehlt, ihren internen Rhythmus mit einem externen Impuls zu synchronisieren.
Und ihr habt heute auch noch geschaut, wo man am besten studiert, wenn man danach ein Unternehmen gründen will.
Das geht nämlich am besten in München, Lüneburg und Leipzig, sagt der Stifterverband der Deutschen Wissenschaft. Laut dem Gründungsradar des Verbandes haben die Hochschulen in diesen drei Städten die beste Gründungskultur. Konkret geht es da um die Technische Universität München. Sie belegte in der Gruppe der großen Hochschulen mit 15.000 und mehr Studierenden den ersten Platz. Die Leuphana-Uni Lüneburg ist in der Gruppe der mittelgroßen Hochschulen vorne, und die Handelshochschule Leipzig bei den kleinen Hochschulen. In den Städten ist es so, sagt der Verband, dass Neuunternehmer besser gefördert werden und gut beraten werden. Das Ergebnis, dort gibt es dann auch die meisten Gründungen.
So viel aus der Wissensredaktion. Vielen Dank, Tina.
Wetter.
Es bleibt auch am Abend wolkig in Deutschland. In der Nacht kann es im Süden auch noch ein bisschen regnen. Morgen wird es so gut wie überall trocken. An manchen Orten bleibt der Nebel länger hängen, an anderen kommt auch mal die Sonne durch. Das Ganze bei 12 bis 18 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.